uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich den Schauspieler Horst Jansson. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben in Ihrem Leben so unglaublich viele Rollen gespielt. Vom ewigen Studenten in Der Bastian. Sie standen an der Seite von Roger Moore, Tony Curtis, Christine Kaufmann, Lieselotte Pulver, noch unendlich viele mehr, wurden durch die Sesamstraße zum Liebling einer Generation. Und wenn wir jetzt hier aus unserem Leute-Studio eine Theaterbühne machen würden, in welche Rolle würden Sie gerade noch mal am liebsten schlüpfen?
Der alte Mann und das Meer.
Haben Sie auf der Theaterbühne zigmal gespielt?
Ja.
Von Hemingway?
Ja, nach der Novelle auch mit Originaltexte, aber für die Bühne bearbeitet. Und eine sehr, sehr schöne Bearbeitung übrigens. Die erste, die es in der ganzen Welt gibt. Das ist zum ersten Mal auf einer Theaterbühne gewesen.
Und das war, glaube ich, gar nicht so einfach, dann auch die Genehmigung dafür zu bekommen, ne?
Das war irrsinnig schwierig, weil der Rowohlt Verlag, der in Deutschland die Rechte hat, der hat sich nur für die Bücher verantwortlich gefühlt und hat gesagt, also alles, was Theater und Fernsehproduktionen angeht, da ist er nicht zuständig, da müssen wir die Rechte in Amerika besorgen. Und das war sehr kompliziert.
Hat dann geklappt. Es wurden noch mehr Aufführungen als geplant. Und wenn Sie jetzt sagen, der alte Mann und das Meer, warum reizt Sie diese Rolle so sehr?
Die ist mir irgendwie auf den Leib geschrieben. Also wurde mir vor den Kritikern auch immer bescheinigt, dass sie die Rolle irgendwie wahnsinnig gut zu mir gepasst hat. Und ich habe das auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Und wir waren sehr, sehr erfolgreich mit dem Stück. Und
das können Sie uns mal mitnehmen in das Stück, die Botschaft des Stücks?
Ja, die Botschaft des Stücks ist, dass man halt im Leben nicht verzweifeln soll, sondern dass man immer Fehlschläge hinnimmt und trotzdem die Kraft behält, weiterzumachen. Und das passiert dem alten Mann ja, der hat also diesen wunderbaren Fisch, in 80 Jahren nichts gefangen, hatte diesen wunderbaren Riesenfisch an der Leine, fängt ihn auch, gelingt ihm, das ist der Traum seines Lebens, dann kommen die Haie und nehmen ihm alles wieder weg. Und er kommt völlig verzweifelt zurück an Land, völlig gebrochen auch, und macht aber dann dank dem Zuraten des Jungen, der ja auch eine große Rolle spielt im Buch und auch im Theaterstück natürlich, macht er wieder schon sich Gedanken, wie es weitergeht. Und die Verzweiflung ist eigentlich weg am Ende.
Ja, und diese Botschaft, nie zu verzweifeln, das kann man wirklich auch als Schablone über Ihr Leben legen. Und Sie haben es zusammengefasst in Ihrem Buch, der 85-Jährige, der morgens aufstand und immer noch jung war. Und daraus ist zu lesen, dass Sie immer optimistisch geblieben sind, egal welche Höhen und Tiefen es gegeben hat. Was hat Sie denn Ihren Optimismus bewahren lassen?
Tja, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, das ist mir einfach angeboren. Ich war Zeit meines Lebens optimistisch. Seitdem ich diesen Schauspielerberuf ergriffen habe, da habe ich auch festgestellt, dass das Leben eigentlich deshalb auch lebenswert ist, weil viele Dinge auf sie zukommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Da muss man flexibel sein. In meiner Rolle war ich ursprünglich mal festgelegt auf Theater spielen, aber das kam ganz anders im Leben. Ich hatte Glück und wurde irgendwie sofort mit einer Filmrolle belohnt. Und das ging dann so weiter. Dann kam das Fernsehen, dann kamen ausländische Produktionen. Alles Mögliche meistens durch Zufälle entstanden. Also nicht, dass ich darauf hingearbeitet habe, sondern es ist mir vieles in den Schoß gefallen. Einfach so, es wurden Anfragen und plötzlich war ich da. Und ich glaube, das ist sowieso im Leben wichtig, dass man optimistisch bleibt und dann geht es auch voran. Dann hat man auch diese glücklichen Angebote, Zufälle, die man dann ergreifen muss.
Ja, in der richtigen Situation auch zuzuschlagen.
Ja, zuzuschlagen.
Sie sind im Krieg groß geworden, in Mainz-Kastell geboren. Mainz wurde im Februar 1945 in nur einer Viertelstunde zu 80% zerstört. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kriegszeit?
Das war eine Erinnerung, die wird sich wahrscheinlich bei mir auch nie löschen in meiner Erinnerung. Es ist einfach diese diese Faszination, würde ich das mal bezeichnen, die ausgegangen ist, als ich auf dem Balkon stand in unserer Wohnung, die wir damals hatten, im zweiten Stock an einem Haus direkt am Rhein. Und auf der anderen Rheinseite Mainz, und Mainz brannte. Und zwar in der ganzen Front, die man sehen konnte, brannte die Stadt. Die Kirchtürme ragten da so ein bisschen raus wie Zahnstocher. Die sind ja zum Teil auch stehen geblieben, komischerweise. Und das hat mich als jungen Menschen, also ich war ja noch keine 10 Jahre alt, hat mich das irgendwie fasziniert, dieser Anblick.
Klingt ja erstmal nach einem komischen Begriff in dem Zusammenhang, aber das war natürlich Ihre kindliche Sicht darauf
ja,
und
klar.
Dieses Bild, was sich so sehr eingeprägt hat.
Ja.
Dennoch, welche weiteren Erinnerungen gibt es da? Sie mussten ja wirklich in die Nachbarschaft fliehen, dort in einen Keller. Ich glaube, dann gab es noch eine dramatische Situation, die Sie auch im Buch beschreiben.
Naja, mein Bruder war damals auf die Welt gekommen und war ein paar Monate alt und lag also in seinem Körbchen drin. Und unser Keller, der war nicht abgestützt richtig. Da waren so Holzbalken, ein paar hatten die reingebaut, ja, und so ein bisschen. Das hätte im Notfall also nie gelangt. Und der Nachbarkeller, das Haus war ungefähr 10 Meter von unserem Eingang, war der Eingang des Nachbarhauses. Und die hatten einen fest ausgebauten Keller, richtig schön mit Eisentüren und Beton und eigentlich sicher, bombensicher. Aber wir schafften das nicht mehr, weil der Alarm war und gleich danach fielen auch schon die Bomben und wir schafften das nicht mehr vom Bett in den anderen Keller. Also sind wir in unserem Keller gewesen. Das hat wahrscheinlich meinem Bruder das Leben gerettet, weil der Luftdruck, den hätte das kleine Kind also nicht überstanden. Der da entstanden ist bei dem Volltreffer. Das Haus wurde ja völlig platt gemacht. Als wir dann rauskamen aus unserem Keller, war das Nachbarhaus nicht mehr da. War ein Schutthaufen.
Sie haben ja zum Höhepunkt Ihrer Karriere mit Roger Moore, mit Tony Curtis, mit Peter O'Toole zusammengespielt. Was haben Sie sich von denen abgeschaut? Gibt's da was?
Eine gewisse Gelassenheit. Und vor allen Dingen habe ich diese Vorurteile über Bord geworfen, dass diese internationalen Stars alle so hochgestochen sind und arrogant sind und sich am Set übel benehmen und die Schauspieler, die nicht so bekannt sind, eben dann so mehr oder weniger unter der Knute haben und so. Das ist alles Humbug, was Sie da in der Zeitung lesen. Sondern ich habe festgestellt, dass ob das O'Toole war oder auch Robert Wagner, mit dem ich zuletzt noch gedreht habe, die sind alle völlig normale, joviale Typen, die sich am Set natürlich hervorragend benehmen. Ja, und mit den Bühnenarbeitern. Der Robert Mitchum, der kam jeden Tag zum Drehen, obwohl er gar nicht dran war. Der kam zum Drehen, stand an seinem Wohnwagen, hat sich mit den Beleuchtern unterhalten und mit Komparsen, die so rumkamen, mit mir länger und so weiter und so fort. Also das war ganz toll.
Also die Großen haben die Arroganz nicht nötig. An welchen Klischees ist aber was dran? Vielleicht haben Sie das ja auch festgestellt.
An den Klischees, das sind keine Klischees, die verdienen einen Haufen Geld. Das ist halt Tatsache, ja. Und dementsprechend werden sie natürlich auch von der Produktion hofiert und haben natürlich den größten Wohnwagen. Und die weniger Bekannten haben also nur einen kleinen Wohnwagen oder gar keinen Wohnwagen. Und
Sie haben gesagt, dass Sie jetzt mit 85 auch schwierig zu besetzen sind in manchen Rollen.
Ja.
Und ein Thema würde immer mehr in den Fokus rücken, was bei uns auch mehr und mehr zu einer Volkskrankheit wird, das Thema Demenz. Inwiefern machen Sie sich selber Gedanken um Krankheiten?
Ja, ich mach mir schon den Gedanken. Ich habe übrigens einen sehr, sehr schönen Film gedreht. Eines Tages heißt der, in dem ich einen demenzkranken Mann gespielt habe. Das ist aber schon einige Jährchen her, dass wir den gedreht haben. Der ist auch nicht fürs Fernsehen gewesen. Der war für irgendeine Landesgesundheitsanstalt in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein sehr schöner Film. Auch wenn, falls der Ihnen mal unterkommen sollte, müssen Sie ihn mal angucken.
Ja. Sicher nicht einfach zu spielen, einen Menschen, der die Kontrolle über sich selbst verliert.
Ja, es ist auch nicht einfach zu spielen gewesen, aber ich mache mir schon große Gedanken darüber. Und es ist natürlich so, dass ich meine Situation ich erinnere mich an Rollen, die ich schon gespielt habe, recht gut. Ich habe gerade jetzt mal wieder so eine Probe gemacht von den Kerlen im Herbst. Und es ging eigentlich ganz wunderbar. Aber ich erinnere mich manchmal nicht, was ich also vorgestern gemacht habe. Das ist
Wie gehen Sie damit um? Das ist ja so ein komisches, unsicheres Gefühl, was sich da reinschleicht, oder?
Ja, das ist ja klar. Ja, man beschäftigt sich natürlich auch damit, das ist ganz klar. Aber toi, 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 in meiner Familie ist es eigentlich nicht vorgekommen, die Krankheit. Und dass das Gehirn nicht mehr so leistungsfähig ist, wenn man alt ist, ist natürlich klar. Das ist nicht mehr so wie bei 60 oder bei 50. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Es geht mir gut und ich hoffe, es geht mir auch noch lange gut.
Sie sind nicht nur Schauspieler, Sie wurden auch zum Schleuser. Sie haben nämlich bei der Flucht von Ostberlin in den Westen wie geholfen? Wie sah da Ihr Einsatz aus?
Ja, das war etwas dramatisch. Das war 1962, glaube ich, ja, nach dem Mauerbau. Ich hatte in Kanada gedreht, einen deutsch-österreichischen Film. Und der Regisseur hatte eine Freundin in Ostberlin. Und nachdem wir zurückkamen, ich wohnte damals auch in Berlin, haben wir überlegt, wie können wir die aus Ostberlin rauskriegen, weil inzwischen war dann die Mauer gebaut worden. Ja, und da hat meine damalige Freundin, die Monika Lundi, die an der Kunsthochschule studierte, gesagt, sie wüsste da einen Rat und hat mich in Verbindung gebracht mit den Leuten, die Pässe gefälscht haben. Und zwar so gut gefälscht haben, dass die also eigentlich ziemlich sicher waren. Es wurde der Plan geschmiedet, halt die Freundin des Regisseurs aus dem Osten rauszuholen.
Wie kam sie an den Pass?
Ja, genau. Wie kam die an den Pass? Und das war der Punkt, wo ich eingesetzt wurde. Ich hatte nämlich einen westdeutschen Pass, weil ich in den Osten fahren konnte und hatte außerdem einen alten VW, mit dem ich da rumgegurkt bin und habe dann diesen Pass, mich da wirklich überreden lassen, diesen Pass in den Osten zu schmuggeln.
Was war das für eine Situation? Wie gefährlich war das? Haben Sie da was wahrgenommen?
Das war sehr gefährlich, weil wenn man erwischt wurde, landete man mit Sicherheit im Knast. Also zumindest erst mal bis zur Gerichtsverhandlung und dann anschließend auch noch. Und dann wurde man auch noch verknackt bestimmt. Also jedenfalls, es war gefährlich, aber damals waren wir jung und wir hatten den Mut dazu, das zu machen. Und wir haben das auch durchgezogen. Und ich hatte dann den Pass in meinem VW versteckt unter den Boden, nicht unter der Matte, sondern noch eins tiefer. Also da war noch so eine Beschichtung drauf und die hatten wir irgendwo locker gemacht und da haben wir dann zwischengeschoben. Und das ging auch alles glatt und so. Und die haben, die fuhren ja, wenn man in den Osten fuhr, fuhren die mit so einem Wägelchen mit Spiegeln unter das Auto und haben eben alles geleuchtet. Aber jedenfalls, es haute hin und wir haben dann zum Treffpunkt das Mädel getroffen drüben und haben ihr den Pass übergeben. Und von da an, das übernahm dann jemand anders, die rüber zu schmuggeln mit der S-Bahn. Der Pass lautete nämlich auf eine Amerikanerin. Also musste dann noch gecoacht werden. Ne?
Und wie war das politische Berlin? Wie haben Sie das wahrgenommen zu der Zeit damals, als Ostberliner nicht mehr in den Westen durften?
Ja, ich war von der Ostberlin, weiß ich nicht so gut. Ich bin im Osten immer ins Theater gegangen. Schiffbauer Dammtheater war ja damals berühmtes Theater und bin deshalb auch öfter in den Osten gefahren. Ich durfte das sagen, weil ich einen westdeutschen Pass hatte, habe ich aber schon gesagt. Aber das war, ja, für mich war es ja nicht so ein Riesenproblem, aber für die Westberliner war das schon also ein Einschnitt, weil die hatten ja ihre Verwandten zum Teil im Osten. Und es war eine Situation, die sehr deprimierend war. Das hat man auch gemerkt an der Bevölkerung. Aber dann kam nach einer Weile eben dieses und wir halten durch und wir schaffen das und dieser Optimismus wieder durch. Und das hat dann doch Hoffnung gegeben.
Sie haben nicht nur Schauspielkarriere gemacht, sondern auch Karriere als Sänger. Wir hören kurz mal rein. Damals nämlich mit Ihrer Partnerin Monika Lunde.
Wenn wir wollen es haben. Gott, oh Gott.
Unsere Liebe allen zeigen.
Wir wollen es haben. Horst Jansson, habe ich das gerade richtig gehört? Oh Gott, war die erste Äußerung?
Ja. Und das war mein einziger Ausflug.
Wie kam das zustande?
Ja, dann wurden wir zu überredet, ja. Es gab jemand auf uns zu und hat uns gesagt, Herr Jansson, wollen Sie nicht mal eine Platte aufnehmen? Da habe ich gesagt, nee, ich kann zwar, Gott, ja, ich habe in der Schule auch immer gesungen und so, aber ich bin da kein ausgebildeter Sänger und das lassen wir lieber. Aber irgendwie hat er uns dann überredet, ja, das ist eine deutsche Erstaufnahme, dann, ich weiß nicht, welche Seite. Ich meine,
das kann ich Ihnen auch gar nicht mal sagen. Das Internet vergisst ja nichts. Also im Internet ist es noch zu finden. Unser Archiv hat es nicht mehr hergegeben. Also da sind Sie erlöst.
Ja. Also die Vorderseite heißt Having My Baby. Und das war eigentlich eine Paul Anka-Nummer. Und es war die Nummer 1 von Paul Anka. Das war wirklich ein guter Song. Und die, den auf Deutsch, ja. Und die Platte, es war einfach so, dass das Ding kam raus. Auf der Rückseite heißt es dann, Adele, schöne Welt, ich gehe zum Zirkus oder irgendwie war der Text. Die Platte kam raus und es gab sie nicht zu kaufen, weil die Paul Anka-Nummer war auf Platz 1 in den Hitparaden beim WDR. Und die Platte gab es nicht zu kaufen. Es waren Nachfragen da, aber die Platte gab es nicht zu kaufen, weil es so eine kleine Firma war und die haben das nicht geschafft irgendwie. Und ja, und trotzdem sind wir da mit der Nummer beim WDR einmal auf Platz 1 in der Hitparade gewesen, ja. Aber sonst nirgendwo sonst. Und eigentlich habe ich mich auch ein bisschen darüber geschämt, dass ich das gemacht habe. Es war kein Grund zum Schämen, aber es war halt blöd. Ich fand es blöd.
Dann machen wir den Deckel drauf auf die Gesangskarriere. Ja. Sie schreiben sehr offen in Ihrer Biografie über die Höhen und die Tiefen. Und ein Kapitel, was Sie vermutlich auch lieber nicht erlebt hätten, dass Sie in Ostimmobilien investiert haben. Und das ist ja nicht nur Ihnen so passiert, dass hinterher nicht das drin war, was drauf stand. Wenn Sie heute mit dem Abstand darauf gucken, hätte man das früher schon irgendwie spüren können, dass da ein falsches Investment angeboten wurde?
Ja, also Fachleute hätten davon abraten müssen, aber die Fachleute haben da nicht davon abgeraten, sondern die haben ja zum Teil, ich will da jetzt kein Pauschalurteil über die Leute, die Ostimmobilien verkauft haben. Viele sind ja auch dadurch reich geworden. Aber ich hatte eigentlich nur, ich wurde von einem Bekannten, also war noch Rechtsanwalt gewesen, dazu überredet, doch auch mal zu investieren, weil das würde sich lohnen. Und pipapo, das war auch ganz einleuchtend, was der erzählt hat und so. Und bin da eingestiegen. Und was ich natürlich nicht gemacht habe, war, das zu überprüfen und da auch mal hinzufahren und mir das anzugucken, was ich da gekauft hatte. Das heißt, ich habe eigentlich da Sachen gekauft, ohne das besichtigt zu haben. Und das ist natürlich die größte Sünde, die man machen kann in so einem Fall. War halt so, ja.
Passierte nicht nur Ihnen. Ja. Und Sie mussten Frau einen Offenbarungseid leisten. 2011 machten Sie öffentlich, dass Sie wegen missglückter Immobiliengeschäfte im Osten Ihr gesamtes Geld verloren hatten. Wie kamen Sie aus dieser Misere wieder raus?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind da erstmal gar nicht rausgekommen, weil wir hatten ja alle halt nichts mehr, ja. Und ich hatte damals allerdings einen sehr, sehr guten Anwalt, ja, Dr. Rosenbach in München. Der hat alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und wir haben alle gehofft, dass uns irgendwelche Freunde aus der Patsche helfen. Zunächst mal sind völlig unbekannte Leute, die ich gar nicht vorher kannte, zunächst mal das abgedeckt, sodass wir also, sagen wir mal, wieder normal leben konnten. Und dann waren aber die Schulden trotzdem da, die hatten sich nur verlagert und so.
Da muss ich kurz nachfragen, wie unbekannte Leute? Also das Geld fällt ja nicht vom Himmel.
Völlig Leute, die ich gar nicht, keine Freunde von mir, sondern schon Freunde, aber von denen ich gar keine Ahnung hatte, die sich gemeldet haben. Und gesagt haben, wir sollten uns mal treffen, ich hätte da eine Idee.
Und das waren aber schon Unterstützer, die Ihnen bekannt waren und denen Sie Geld dann auch zurückgezahlt haben?
Die ich gar nicht kannte.
Aha.
Ich habe die Leute dann erst kennengelernt. Ja. Das war erstaunlich. Es waren Leute, die mich kannten, aber ich kannte die nicht.
Womöglich Fans, die Sie unterstützen wollten.
Ja. Und dadurch sind wir zunächst mal, wurde das ruhig gestellt, aber das Geld war natürlich trotzdem da und musste dann über Jahre hinaus irgendwie dann zurückbezahlt werden.
Ja, und das Haus stand beinahe vor der Zwangsversteigerung. Ja. Sie und Ihre Frau mussten einen Offenbarungseid leisten.
Das war Gott sei Dank nicht der Fall.
Und Sie haben dann beschrieben, dass auch die Angebote im Job weniger wurden.
Ja.
Wie haben Sie so etwas verdaut?
Das war einfach deshalb so, weil diese Zeitungen haben natürlich die Sache aufgebauscht und gebracht und wiedergebracht. Und dann haben die Fernsehproduzenten gesagt, ja, so ein Pleitier, den können wir jetzt nicht beschäftigen. So ungefähr, ja, muss das gelaufen sein. Ja.
Wie hat sich da Ihr Blick auf die Medien womöglich verändert?
Ja, ich habe da gedacht, wenn es mal hart auf hart kommt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass man da ein Standbein hat irgendwie. Und muss ich leider sagen, das trifft auch ein bisschen auf das Alter zu. Nicht? Deshalb auch, der immer noch jung aussieht. Das heißt, ich bin für die Produzenten bin ich zu jung, um alte Männer zu spielen und ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was Sie zeitlebens begleitet hat, dass Sie immer jünger aussehen, als Sie sind.
Ja.
Aber Sie haben ja dadurch auch dennoch gute Rollen bekommen. Also irgendwie haben Sie auch eine Nische erfüllt, oder?
Ja. Irgendwie war das Glück auf meiner Seite. Ich sage Ihnen das. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Mario Adorf gelesen. Da, erstaunlicherweise hat er das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, die meisten guten Rollen in seinem Leben hat er durch Glück, durch Zufall erwischt. Nicht dadurch, dass er sich vorgestellt hat oder irgendwie sich darum bemüht hat oder Produzenten kennenzulernen und dann reinzukommen in das Geschäft, sondern einfach nur durch den Zufall.
Ja. Wobei es ja diesen Spruch gibt, es gibt keine Zufälle im Leben. Glauben
Nein.
Sie an sowas?
Ja, den kenne ich. Der ist, glaube ich, richtig, ja.
Wir haben über Höhen und Tiefen im Leben gesprochen. Sie schreiben sehr offen über die Tiefen. Da können ja viele Menschen auch häufig etwas mitnehmen als Lehre, wenn jemand offen damit umgeht. Sie beschreiben dann, wie Ihre jüngste Tochter Laura jahrelang an Essstörungen litt. Wie haben Sie da wieder rausgefunden?
Ja, das war wohl die schwierigste Aufgabe überhaupt, weil das ist ja eine ganz tückische Krankheit. Man hat da überhaupt keinen Zugriff drauf und als normaler Mensch stellt man sich vor, wenn man keinen Appetit hat, dann kann man sich ja zum Essen zwingen. Man kann ja sagen, ich esse trotzdem jetzt was, das ist gut für mich. Das ist aber bei den Kranken nicht der Fall. Die haben dieses Gefühl nicht. Die haben dieses Gefühl nicht, sondern die haben das Gefühl, sie sind zu dick.
Wie haben Sie es denn überhaupt festgestellt, dass Ihre Tochter daran leidet? Das ist ja häufig wohl auch gar nicht so einfach.
Ja, die Laura ist sowieso ein dünnes Mädchen immer gewesen, immer schlank und hübsch und wunderbar. Und insofern ist uns das erstmal gar nicht aufgefallen. Ja. Erst ist es uns aufgefallen, als sie plötzlich anfing und in dem Essen so rumstocherte und sagte, da isst doch mal, was ist los? Ach, ich habe keinen Hunger heute und so. Und so ging das dann über Wochen und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir der Sache endlich mal auf den Grund gehen und so. Und dann stellte sich das raus, was das die Krankheit war. Ja? Und das ist halt eine Krankheit, gegen die man, es gibt immer Leute, die sagen, wir helfen ihnen da raus, aber es konnte keiner helfen letztendlich. Die ganzen Therapeuten, die gesagt haben, ja, da muss er zum Psychiater gehen und Das funktionierte alles nicht. Es war einfach nicht rauszukriegen. Sie hatte schließlich über lange, lange Zeit haben wir das ertragen. Und es war für uns eine Katastrophe, immer zu sehen, wie das Mädel immer dünner wurde. Und dann lag sie, und dann hat sie 40 Kilo noch gewogen. Einmal sogar 39. Das war natürlich wirklich auch gefährlich. Da muss man dann auch eventuell ins Krankenhaus und muss dann künstlich ernährt werden.
Was hat ihr denn am Ende geholfen? Denn Sie beschreiben das, am Ende kann man sich immer nur selber helfen in der Situation.
Ja, sie hat sich selber rausgezogen, ja.
Sie
war dann
in
einem Sanatorium im Allgäu und das muss sehr gut gewesen sein. Da war sie 3 Monate und da hatte sie auch Therapeuten, die ganz anders vorgegangen sind, als sie das gewohnt war. Die haben Gespräche geführt und haben sie dazu animiert, spazieren zu gehen und in die frische Luft zu gehen, sich die Natur anzusehen, sich mit Tieren zu beschäftigen und so weiter und so fort. Und das hat sie irgendwie, da hat sie zu sich selbst gefunden dann.
Es können ja wohl die unterschiedlichsten Auslöser sein für eine Krankheit Magersucht. Haben Sie eine Ahnung, was das bei Laura gewesen sein könnte?
Das ist unser größtes Rätsel bis heute. Wir haben das nicht rausgekriegt. sie ist mal aus dem Bett gefallen, aus dem Stockbett, ja, als Kind oder was. Aber das sind alles Dinge, die waren nicht ausschlaggebend. Und sie weiß es auch nicht.
Stell's mir nur als Eltern so als eine schlimme Situation vor, zu sehen, wie das Kind immer dünner wird und die Eltern sind so machtlos. Ja, wie ging es Ihnen dabei?
Ja. Ich glaube, was Laura geholfen hat, war wirklich diese Monate im Allgäu, wo sie halt viel allein war, aber auch gute Gespräche geführt hat mit den Therapeuten und so. Und wahrscheinlich hat sie das irgendwie, die ganze Umgebung und was alles dazu kam, zur Ruhe gebracht. Aber diese Krankheit ist nie ganz besiegt. Die kann immer mal wieder kommen. Also das hat man uns auch gesagt dabei.
Und Sie fassen es dann so zusammen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Mit Ende 30 haben Sie immer noch den Studenten Bastian gespielt. Sie haben eben schon erzählt, ja, Sie wurden einfach zeitlebens immer jünger geschätzt. Jetzt soll es im Januar wieder auf die Bühne gehen. Sie haben es eben schon mal angesprochen. Mit welcher Rolle?
Kerle im Herbst heißt das Stück. Drei Männer, gespielt von Christian Wolf, dem Max Schautzer und mir. Und einer Frau, gespielt von meiner Tochter Sarah. Und die drei Männer, der eine ist etwas reicher, das bin ich. Er hat eine Finca auf Mallorca und lädt die anderen beiden Schulfreunde ein, da ein paar Wochen mit ihm zu verbringen, weil es ihm langweilig ist. Und die drei Männer sind nun da und zoffen sich. Einer ist homosexuell und ich bin so ein Art, so ein bisschen so ein Macho, der sagt, ich könnte auch heute noch jede haben, wenn ich wollte. Ja? Also so in der Art ist der Macho und der andere ist ein bisschen tüdeliger und der andere ist ein Sportler. Das ist der Schautzer. Ursprünglich hat es mal der Eiskunstläufer,
der Bäumler?
Der Bäumler gespielt.
Ah, okay. Ja. Es klingt so, als hätten Sie, so verschmitzt, wie Sie gerade dabei gucken, als hätten Sie sich die Rolle selbst ausgesucht des Machos, oder?
Ja, in dem Stück lag es auf der Hand, was ich spielen soll, ja. Und die leider verstorbene Leiterin der Münchner Komödie im Bayerischen Hof, die hatte mir das Stück mal angeboten und hat gesagt, also lesen Sie es mal durch, ob es Ihnen gefällt. Und wenn es Ihnen gefällt, dann machen wir es. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann machen wir es nicht. Ja, und da habe ich ihr damals zugesagt, nachdem ich es gelesen hatte, weil ich es ganz lustig fand und ganz witzig fand. Und dann haben wir es auch tatsächlich dann gemacht. Und dann ist sie leider verstorben vorher. Sie konnte es nie sehen.
Wie stehen denn die Chancen, wenn Sie eben auch Corona schon erwähnt haben, da einen geregelten Ablauf zu finden, sich jetzt auch auf einen Text vorzubereiten? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist so, dass ich den Text schon drauf habe.
Weil
Stück haben wir ja schon gespielt, häufig auf Tournee haben wir das gespielt. Wir haben es lange in München gespielt, wir haben es in Bonn gespielt. Da wurde es auch inszeniert ursprünglich. Und das wollten wir jetzt wieder aufnehmen. Die Komödie Düsseldorf hat gesagt, sie wollte das Stück gerne spielen in Düsseldorf und in Essen anschließend. Und die Termine wurden x-mal verschoben, wegen Corona jetzt auch. Und jetzt waren wir beim 6. Januar gelandet. Und der 6. Januar scheint mir heute wieder mit mehreren Fragezeichen versehen. Denn wahrscheinlich wird es wieder abgesagt.
Also auch da gilt es, anpassungsfähig zu bleiben. Vielleicht können Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern auch noch eine Fitnessregel mitgeben, wenn Sie, ich glaube, Sie machen entweder Frühsport oder Abendsport. Welche ist es?
Nein, ich mache eigentlich regelmäßig. Ich mache einiges, aber regelmäßig mache ich morgens nach dem Aufstehen. Nachdem ich im Bad war und so weiter, lege ich mich aufs Bett und mache ein paar Übungen für den Rücken.
Haben Sie eine spezielle?
Sich auf flach zu legen, möglichst mit einem nicht auf dem Bett, sondern nebendran. Und dann versuchen, das Becken anzuheben. Beine angewinkelt, so angestellt, ja. Und dann versuchen, auseinander in Schulterbreite auf dem Rücken, dann versuchen, das Becken leicht anzuheben.
In die Brückenposition.
Ja, so eine Art Brückenposition, aber nicht so ganz, nur so kurz über den Boden mit dem Becken.
Okay.
Pobacken zusammenkneifen und dann leicht anheben.
Und Herr Horst Janssen macht es schon direkt. Ja. Also das ist der Frühsport mit Horst Janssen zur Mittagszeit. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch bei SWR1 Leute.
Ja, ich bedanke mich auch sehr.
Eins gehört.